Am Sonntag war in Chile ein Referendum. Da ging es um die neue Verfassung, die seit ja einer ganzen Weile schon ausgearbeitet wurde und nun zur Abstimmung stand. Wie ist das Ergebnis dann am Sonntag dann gewesen?
Das Ergebnis war ziemlich brutal. Knapp 62% der Abstimmenden haben sich gegen die neue Verfassung ausgesprochen. Und das war so eigentlich von keiner Umfrage erwartet worden. Und dementsprechend hat man auch die Gesichter in den Lokalen gesehen von den Befürworterinnen der neuen Verfassung, die wirklich ja, nicht wussten, was da gerade passiert. Also viele Leute sind in Tränen ausgebrochen. Es war eine sehr traurige Situation für die Befürworterinnen der neuen Verfassung.
War das denn so zu erwarten? Also das Ganze, das hat ja eine ziemlich lange Geschichte. Also es gab ja erstmal ein Plebiszit, das war im Jahr 2020. Dann 2021 gab es auch eine Mehrheit der Sitze im Verfassungskonvent von Progressiven und Parteiunabhängigen. Jetzt gibt es einen linken Präsident mit Gabriel Boric an der Spitze der chilenischen Regierung. Und genau, das war ja jetzt eine neue Verfassung, die wirklich einen langen Vorlauf hatte.
Ja, also jetzt im Nachhinein sind wir natürlich alle schlauer, aber es gab gewisse Zeichen, die eigentlich auf dieses Ergebnis hingedeutet haben. So waren in den Umfragen eigentlich schon seit längerer Zeit klar, dass die neue Verfassung abgelehnt wird. Aber es gab wie ein Gefühl davon, dass es nicht so kommen wird unter den BefürworterInnen. Das lag zum einen mal daran, dass in den letzten Abstimmungen eigentlich immer sehr klar die linke Position gewonnen hat und dass eigentlich auch die Umfragen immer ein bisschen rechtslastig waren. Und deswegen so ein bisschen das Gefühl da war, ja, wenn nur knapp das Nein-Lager gewinnt in den Umfragen, dann könnten wir auch knapp gewinnen. Aber eigentlich muss man schon sagen, dass sich die Situation halt, die Ausgangssituation geändert hat. Nämlich seit März hat es ja eine linksreformistische Regierung unter Gabriel Boric. Und ich bin der Meinung, dass seit diesem Moment halt die Zustimmung zur neuen Verfassung nicht mehr eine Position der Opposition war, sondern eben eine Regierungsposition. Und darauf wurde natürlich auch hingearbeitet von Seiten der Gegnerinnen, wurde auch die ganze Wut, die ganze Missgunst gegenüber der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Wir haben eine Rezession in Chile derzeit, es gibt eine hohe Inflationsrate. Dafür wurde die Regierung verantwortlich gemacht und mit dem so ein bisschen auch die neue Verfassung.
Mit der neuen Verfassung, da sollten ja jetzt schon sehr veränderte politische Vorgaben dann auch entstehen. Wenn wir ein bisschen zurückblicken, in Chile gab es lange eine Militärdiktatur. Und das heißt, die alte Verfassung, die ist natürlich auch sehr rechtslastig. Vieles davon ist noch in Kraft. Jetzt heißt es aber auch, die neue Verfassung ist sehr, sehr progressiv. Da könnten wir uns noch eine Scheibe schon abschneiden. Wie progressiv ist die neue Verfassung denn, die da über dies abgestimmt wurde am Sonntag?
Es kommt ein bisschen auf die Interpretation drauf an. Aber alle Expertinnen und auch ich waren sozusagen der Meinung, dass die neue Verfassung extrem progressiv ist, zumindest auch im Vergleich mit vielen anderen Verfassungen, auch mit der alten chilenischen Verfassung. Das heißt, was die Umsetzung feministischer Forderungen geht, ökologischer Forderungen, die Umsetzung sozialer Rechte. Also es gibt eine Reihe von Themen, wo die neue Verfassung extrem progressiv gewesen wäre. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Spruch, dass die neue Verfassung das Ende des Neoliberalismus bedeutet hätte, richtig war. Weil man natürlich auch da sehr viel Raum immer noch für private Akteure gelassen wurde und so weiter. Aber im Prinzip wäre es ein extremer Erfolg der sozialen Bewegungen gewesen. Also es gibt ja dieses eine wichtige Thema des Wassers, der Wasserprivatisierung in Chile, wo die Diktatur ja eigentlich den gesamten Zugang zu Wasser vollständig in private Hand gelegt hat. Und das hat dazu geführt, dass es eigentlich eine Übernutzung von Wasser gibt, die auch noch ungerecht verteilt ist. Und das wäre zum Beispiel durch die neue Verfassung gelöst worden. Und das war ein Punkt, über den seit Jahrzehnten eigentlich gestritten wurde, in der das Parlament nie vorangekommen ist. Und da wäre jetzt eine Lösung da gewesen. Und ich glaube, es wird schwierig sein, solche Punkte in einen zweiten Versuch einer neuen Verfassung hineinzubekommen.
Du hast ja gerade hingewiesen auf die Bedeutung der sozialen Bewegungen bei der Erstellung dieser neuen Verfassung, dieses Vorschlags. Wer hat denn da mitgewirkt und in welchem Ausmaß? Und was wurde da auch erstritten?
Ein sehr wichtiger Punkt war, der Konvent wurde nach normalem chilenischen Wahlgesetz mit ein paar kleinen Veränderungen gewählt. Und eine wichtige Veränderung ist eben, dass parteiunabhängige Listen teilnehmen konnten. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen aus sozialen Bewegungen an der Wahl teilnehmen konnten und tatsächlich auch gewählt wurden. Das heißt, wir haben eigentlich alle wichtigen sozialen Bewegungen in irgendeiner Weise in diesem Konvent vertreten gehabt. Dazu kommt dann eben auch noch, dass es ja reservierte Plätze für Indigene gab. Und das heißt, die indigenen Völker, die eigentlich häufig aus vielen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind, waren hier sehr wichtig. In beiden Fällen haben die sozialen Bewegungen sehr viel erstreiten können. Also im Thema des Wassers, bei den feministischen Bewegungen, es gab das Recht auf Abtreibung, wurde in der neuen Verfassung, in der abgelehnten neuen Verfassung umgesetzt. Es wäre konsequent ein neuer Staat entstanden, der in irgendeiner Weise auf eine Gender-Perspektive haben sollte, auch wenn nie so wirklich klar war, wie das dann konkret umgesetzt werden sollte. Aber man merkte, dass diese Bewegung unheimlich viel in dieser neuen Verfassung mitgemacht haben. Ein Punkt, wo sie zum Beispiel etwas versucht haben und es nicht geschafft haben, war die Verstaatlichung der natürlichen Ressourcen. Manche soziale Bewegungen haben die Idee eingebracht, dass der gesamte Abbau natürlicher Ressourcen nur noch durch den Staat getätigt werden darf. Die Idee dahinter war, dass dadurch mehr Einnahmen für den Staat da gewesen wären und im Prinzip die gesamte Produktion verringert hätte werden können dadurch. Und dadurch auch mehr die Umwelt geschont werden. Aber das wurde zum Beispiel abgelehnt. Das war nicht im Schlussentwurf dieser neuen Verfassung.
Wie kam das denn zustande? Also hat da die politische Rechte, die ja auch wahrscheinlich im Besitz von großen Ländereien ist, so stark dagegen geackert?
Ja, und das hat auch keine Mehrheit im Konvent selber. Ich glaube, das, was eigentlich dort passiert ist, und das ist, wenn wir dann später vielleicht auch noch auf die Fehler des Konvents hinzusprechen kommen, oder was dort schiefgelaufen ist im Insgesamten, ist, dass dieser Vorschlag, der eigentlich sehr minoritär war von Beginn an, sehr groß in den Medien besprochen wurde und dadurch eigentlich ein Bild geprägt wurde von einer linksradikalen, realitätsfernen, alles in Anführungszeichen, linken Politikerinnenklasse, die ihre Maximalforderungen versucht durchzusetzen. Wie gesagt, es gab nie eine reale Chance, dass diese Forderung wirklich durchkommt. Aber durch solche Forderungen, die von den Medien sehr stark ausgeschlachtet wurden, kam dieses Bild zustande.
Jetzt in den Reaktionen auf die Wahlschlappe für die neue Verfassung sind ja viele Stimmen zu hören, die sagen, na, das war doch zu radikal, das hat zu wenige Leute dann wirklich mitgenommen und überzeugt. Andere ja aus der Rechten Chiles ist zu hören, ja, das wäre ja Kommunismus gewesen und das haben wir jetzt verhindern können. Da ist sicherlich nochmal der Geist Pinochets zu hören. Es gibt aber auch immer wieder die Interpretation, dass diese Schlappe auch wegen einer Desinformationskampagne zustande gekommen ist. Was denkst du? Gab es sie wirklich?
Ich glaube, die Desinformationskampagne erklärt dieses krasse Ergebnis nicht. Wäre es eine weniger krasse Ablehnung gewesen, würde ich dieser Desinformationskampagne sehr viel mehr Gewicht geben. Aber klar, die gab es. Und das sieht man daran, dass eigentlich die wichtigsten Argumente der Gegnerinnen gegen die neue Verfassung Lügen waren. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die die Kampagne gemacht haben für die neue Verfassung. Und die haben erzählt, dass sie auf der Straße Leute angetroffen haben, die gesagt haben, ja, mit der neuen Verfassung würde ihr eigenes Wohneigentum ihnen weggenommen werden, was einfach nicht stimmt. Oder dass die Idee eines plurinationalen Staates zur Spaltung des Landes führen würde, dass die Idee einer Justiz auf lokaler Ebene für Indigene dazu führen würde, dass die ihr eigenes Rechtssystem aufbauen würden, obwohl sozusagen dieses Justizsystem sehr klar definiert war auf indigene Gemeinden. Das heißt, klar, es gab diese Desinformationskampagne, die mit unheimlich viel Geld an sehr viele Menschen gekommen ist. Also sei es jetzt dadurch, dass die Medien sehr wenig getan haben, um die Lügen zu entlarven. Zum Teil haben sie auch selber verbreitet. Also selbst mein eigener Facebook-Account war voll mit diesen Lügen, weil die einfach als Werbung immer wieder aufgetroppt sind.
Aber das erklärt das ablehnende Ergebnis vom Sonntag nicht, meinst du? Und du hast ja auch vorhin schon von Fehlern des Verfassungskonvents gesprochen. Wo waren die?
Genau, also ich glaube, es erklärt nicht alles. Es gibt einen Punkt, und das ist eigentlich sehr schade, immer wieder auch zu sehen. Ich glaube, die chilenische Gesellschaft ist deutlich konservativer als der Konvent gewesen ist. Eine Erklärung, die sehr schade ist eigentlich, ist zum Beispiel, dass manche Evangelikale, die eigentlich progressiv zum Teil eingestellt sind, sehr klar fanden, mit dem Recht auf Abtreibung könnten sie dieser neuen Verfassung nicht zustimmen. Auf keinen Fall. Egal, was sonst noch drin steht. Das, was manche Expertinnen oder Analystinnen zum Beispiel als Fehler betrachten, ist ein gewisser Triumphalismus des linken Konvents, der dazu geführt hat, dass eigentlich sozusagen sehr klar versucht wurde, die eigene Meinung konsequent umzusetzen. Es gibt ein Interview, das natürlich auch von den Medien und von den Gegnerinnen sehr ausgeschlachtet wurde, wo ein Verfassungsabgeordneter sagt, jetzt sind wir in der Reihe, jetzt machen wir das, was wir möchten, und uns interessiert eigentlich eure Meinung nicht mehr. Ich glaube, solche Aussagen sind einerseits problematisch und andererseits führen sie natürlich dazu, dass das Gefühl entsteht, dass da eine linke Mehrheit ihr eigenes Projekt durchgedrückt hat. Und das fand ich spannend, als ich gestern auf der Straße noch ein paar Interviews gemacht habe. Da hat eine Person zum Beispiel gesagt, ja, sie fand diesen linksradikalen Charakter des Konvents nicht gut. Dann habe ich sie nach konkreten Aussagen gefragt und dann konnte sie eigentlich nicht so genau sagen, was sie denn so schlecht fand. Aber was sie gut fand, war zum Beispiel, dass das Wasser nicht mehr privat sein sollte, dass soziale Rechte umgesetzt werden und so weiter. Und dann, als ich sie gefragt habe, ja, was sollte denn nicht in einer neuen Verfassung sein, hat sie gemeint, ja, lebenslange Zahlungen an ehemalige Präsidentinnen, die genau mit der neuen Verfassung abgeschafft werden sollte. Und das heißt, dass abgesehen von diesem tatsächlichen Inhalt der neuen Verfassung ein Gefühl geschaffen wurde innerhalb von den Menschen, dass dort ein linksradikales Transformationsprojekt gemacht wurde, das einerseits von den Medien bestärkt wurde, andererseits aber auch konkrete, eher symbolische Taten mancher Abgeordneter dazu geführt haben. Es gab dieses eine Beispiel auch, dass sich in manchen Momenten gewisse Abgeordnete geweigert haben, die chilenische Hymne zu singen und so weiter. Und das sind symbolisch wichtige Akte. Tatsächlich haben sie eigentlich keine Bedeutung. Und solche Akte werden dann natürlich sehr stark ausgeschlachtet, medial.
Wie waren denn jetzt die Reaktionen, gerade von der Rechten oder auch aus der Mitte, auf dieses Ergebnis?
Von der Rechten kam ein Gefühl des Triumphes. Das Spannende innerhalb der Gegenkampagne war eigentlich, dass sie alle wichtigen politischen Figuren fast vollständig aus der Kampagne rausgenommen haben. Das heißt, weder der ehemalige rechte Präsident, Sebastián Piñera, hat sich geäußert, noch der ehemalige rechtsextreme Kandidat José Antonio Kast. Das heißt, es wurde das Gefühl geschaffen, dass es sich hier um eine, in Anführungszeichen, BürgerInnenbewegung gegen die Verfassung wäre. Und dann am Abend, als klar war, dass die neue Verfassung abgelehnt wurde, kamen all diese politischen Figuren wieder raus, sahen sich in ihrer Position bestärkt, sahen sich bestärkt darin, dass Chile eben wieder nach rechts gerückt sei und machten natürlich auch sofort Forderungen an die Regierung. Von der Mitte her, wo es ja wie eine Spaltung gab, weil ein Teil die neue Verfassung unterstützt hat, ein anderer Teil nicht, kam ein sehr schnelles Gesprächsangebot und das Angebot, jetzt gemeinsam an einer, in Anführungszeichen, besseren Verfassung zu arbeiten. Ich glaube, da sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Reaktionen.
Jetzt gab es ja auch von der Regierung von Präsident Gabriel Boric auch gleich ein Gesprächsangebot. Wie geht er denn jetzt weiter vor?
Genau, also Gabriel Boric hat am Sonntagabend schon alle Parteien dazu aufgerufen, sich am Montag zu treffen, um gemeinsam einen Fahrplan für eine neue Verfassung zu machen, zu entwerfen. Denn die herrschende Interpretation des Resultats von Sonntag ist eigentlich, dass nicht der verfassungsgebende Prozess an sich gescheitert ist, sondern nur diese eine Verfassung des verfassungsgebenden Prozesses. Denn es gibt die Abstimmung von Oktober 2020, in der fast 80% der Bevölkerung gesagt haben, sie wollen eine neue Verfassung, sie wollen nicht mehr die Verfassung, die unter der Pinochet-Diktatur entstanden ist. Und das heißt eigentlich, dass dieser Auftrag intakt bleibt. Es muss eine neue Verfassung her. Jetzt haben sie eben am Montag dazu aufgerufen und nur die Regierungsparteien sind diesem Aufruf gefolgt. Die anderen meinten, ja, warten wir noch ab. Nein, eigentlich wollen wir gar keine neue Verfassung von ganz Rechten. Von daher ist so ein bisschen unklar, was da genau entsteht. Gleichzeitig werden heute, also heute Dienstag, verschiedene Ministerinnenposten ausgewechselt. Das, was bislang klar ist, ist, dass die Innenministerin Iskia Sitges geht und der Regierungssekretär, der in Chile einen Ministerrang hat, wird wahrscheinlich ausgewechselt und wird in ein anderes Ministerium gehen. Das heißt, zwei der engsten Personen des Präsidenten, Iskia Sitges und Giorgio Jackson, werden ihre Position verlieren bzw. in eine weniger wichtige Position gewechselt. Und das ist ein herber Schlag für die Regierung, dass sie das macht. Und vermutlich, das, was noch ein bisschen unklar ist, aber das ist eigentlich schon so halb bestätigt, es werden sehr viel mehr Personen aus den Mitteparteien in die Regierung einberufen. Das heißt, die Regierung wird so ein bisschen von ihrem Linkskurs auch abweichen.
Welche Reaktionen gab es denn jetzt dann von den sozialen Bewegungen, also von feministischen Gruppen, von indigenen Gruppen, die ja sehr große Hoffnungen auf diese neue Verfassung gesetzt haben und da auch einiges reingebracht haben, was jetzt vielleicht dann, ja, vielleicht doch ein bisschen rausgestrichen wird wieder, oder?
Bislang gab es keine wirklich großen Reaktionen. Also ich glaube, das lässt sich dadurch erklären, dass soziale Bewegungen sehr viel demokratischer organisiert sind und nicht so schnell irgendwelche Positionspapiere rausbringen können. Das heißt, es gab eher so allgemeine Enttäuschung. Manche ehemalige Konventsabgeordnete, die Teil von sozialen Bewegungen waren, haben gemeint, sie müssten jetzt die Kritik am Prozess erstmal verdauen, genau überlegen, was dort passiert ist. Also da gab es bislang wenig Reaktionen.
Und es gab jetzt auch keine Demonstrationen oder Kundgebungen gleich mal danach, die ja vielleicht wieder Druck aufbauen würden?
Doch, also es gab schon am gleichen Tag ganz kleine Kundgebungen. Gestern gab es Kundgebungen. Heute haben die SchülerInnenorganisationen zu einer Kundgebung aufgerufen. Das heißt, da wird versucht, wieder Druck aufzubauen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, wie viel das bringt. Denn zurück zur Anfangsfrage, ein Grund, warum viele Menschen dachten, die neue Verfassung würde angenommen werden, war die Abschlusskundgebung am vergangenen Donnerstag, an der alleine Santiago eine 500.000 Menschen an einem Abschlusskonzert für die neue Verfassung teilgenommen haben. Die ganze Innenstadt war voll mit Menschen und es gab so dieses Gefühl, hey, wir schaffen das noch einmal. Das heißt, leider auch, egal wie viele Menschen du auf die Straße bringst, es ist schwer, so eine Abstimmung zu gewinnen. Deswegen ist sozusagen das auf die Straße gehen zurzeit für viele wahrscheinlich weniger eindrucksvoll, für viele politische Akteure.
Gesprächsangebote liegen auf dem Tisch. Es gibt ein bisschen Druck von der Straße. Das denkst du denn, wie geht es jetzt weiter?
Also ich glaube, es wird einen neuen verfassungsgebenden Prozess geben, der deutlich mehr eigentlich von der traditionellen Politik geführt werden wird. Die Regierung hat am Montag schon gesagt, dass sie daran sind, einen neuen verfassungsgebenden Prozess auszuarbeiten. Dazu braucht es eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit, um eine Verfassungsänderung an der aktuellen Verfassung zu machen, um überhaupt einen weiteren verfassungsgebenden Prozess zu ermöglichen. Und die Regierung hat dafür keine Mehrheit. Aber sie hat gesagt, sie will daran arbeiten, sie will dafür Mehrheiten schaffen und sie haben nur zwei Grundbedingungen. Die neue Verfassung soll von einem gewählten Verfassungskonvent ausgearbeitet werden und dieses Konvent soll wieder genderparitär aufgebaut sein. Also das sind so diese beiden Grundforderungen von der Regierung. Was spannend ist, was eben nicht dabei ist, keine reservierten Plätze für die indigenen Völker und keine Teilnahme von parteiunabhängigen Personen. Und das zeigt wieder, dass so ein bisschen diese Kritik vieler Linke, dass die traditionelle Politik wieder die Hand sehr viel stärker in diesem neuen verfassungsgebenden Prozess hat, eigentlich sehr, ja, deutlich auch da ist. Also dieser Versuch, eine Verfassung von sozialen Bewegungen, von Parteiunabhängigen und so weiter zu schreiben, ist im Prinzip gescheitert. Und es wird jetzt wieder eine Verfassung geschrieben werden, die sehr viel deutlicher von den Parteien geschrieben sein wird.